Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Herzlich willkommen bei Strom zum Anfassen. Auch 2025 geht es weiter mit unserem Podcast über die Welt der Energie, insbesondere die Welt der Elektrizität. Zum Jahresbeginn möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, die mir in den vergangenen 18 Folgen Rede und Antwort standen. Bei unserem Team Kommunikation und Politik natürlich und bei euch Hörerinnen und Hörern für die Resonanz auf diesen Podcast. Fast 10.000 Mal sind die Folgen inzwischen gestreamt worden. Über 600 Menschen hören sich jede Folge im Durchschnitt an. Für ein solches Spezialformat ist das, wie ich finde, ganz beachtlich. Und dafür gebührt allen Beteiligten Applaus. Heute verlasse ich das Thema der elektrotechnischen Grundlagen und begebe mich in eine Ebene höher, und zwar auf die Planungsebene. Jeder weiß inzwischen, dass unsere Stromnetze wegen der Energiewende ausgebaut werden sollen und müssen, und zwar in einem ganz enormen Umfang. Der Grund dafür sind überwiegend die erneuerbaren Energien. Aber nach welchen Kriterien erfolgt dieser Ausbau der Stromnetze? Wie wird ermittelt, welche Leitung von A nach B erforderlich ist? Und heißt Stromnetzausbau wirklich immer Neubau von Leitungen? Oder gibt es da auch so etwas wie das Aufmotzen bestehender Leitungen, also so eine Art Leitungstuning? Und über diese Fragen spreche ich heute mit einem neuen Gast. Es ist Dr. Dirk Biermann und ist der Chief Operating Officer von 50 Hertz. Herzlich willkommen, Dirk.
Ja, hallo Volker.
Ja, schön, dass du hier bist zum Jahresbeginn. Vielleicht erstmal zu deinem Titel Operating, das klingt nach operieren. Könnte man jetzt weitläufig sagen, du bist sowas wie ein Stromnetzoperateur oder ein Stromnetzchirurg. Wie kann man deinen Job beschreiben?
Naja, also erstmal ist es so, dass ich eigentlich mich Chief Operations Officer schimpfe.
Ah, nicht Operator.
Aber das ist so eine 50-Hertz-Spezialität. Eigentlich ist Operating Officer ja viel gewöhnlicher und das sind ja auch nur Namen, ist ja auch eigentlich auch egal. Also als Chirurg würde ich mich definitiv nicht sehen, weil Chirurg hat ja irgendwie so etwas von punktuell irgendwo herumschneiden. Und für mich steht vielmehr das Gesamtsystem im Vordergrund. Also das Gesamtsystem sicher betreiben und den Überblick behalten und das große Ganze sehen. Also insofern vielleicht weniger irgendwie Operateur operieren und rumschneiden, sondern mehr betreiben und Verantwortung für das Gesamtsystem.
Operateur oder Chirurg würde man ja, also operieren tut man ja auch nur bei Menschen, die krank sind. Also
genau, und wir wollen ja ein gesundes System betreiben.
Genau, und zu dem Portfolio gehört eben auch die Netzplanung. Das ist jetzt nochmal weit vorgelagert. Bevor man ein Netz betreibt und wartet, muss es ja erstmal geplant werden. Wie muss man sich so eine Stromnetzplanung dann im weitesten Sinne vorstellen? Ist das wie eine Straßenbauplanung oder wie funktioniert das?
Ja, ich kenne mich mit Straßenbauplanung jetzt gar nicht so gut aus, aber ich weiß, dass eine Stromnetzplanung ein mehrstufiger Prozess ist. Und gerade die frühen Stufen sind auch sehr wichtige Stufen. Weil bevor man irgendwas rechnet oder bevor man irgendwas kompliziert plant, muss man sich erstmal darüber abstimmen, darüber einig sind, was sind denn eigentlich die Eingangsgrößen, auf was will man denn eigentlich planen, was denkt man denn, was denn der Strombedarf zum Beispiel in einigen Jahren sein wird, was denkt man denn, wie viel erneuerbare Energien in einigen Jahren einspeisen werden, wie wird denn eine Wasserstoffinfrastruktur parallel zu einem Stromsystem entstehen. Also man braucht ganz viele Eingangsgrößen, ganz viele Eingangsparameter, die erstmal irgendwie geklärt werden müssen, bevor man überhaupt mit einer sinnvollen Planung eben basierend auf diesen Eingangsgrößen anfangen kann. Und wenn man das dann gemacht hat, dann ist der nächste Schritt nochmal ein Schritt, der mit Strom gar nicht so furchtbar viel zu tun hat. Das ist nämlich eine, wie wir sagen, Marktsimulation. Dass man dann erstmal schaut, okay, wir haben jetzt die Eingangsgrößen. Wie würde denn ein Strommarkt jetzt auf dieser Basis zum Beispiel in einem Jahr 2037 funktionieren? Wie würde der denn ablaufen? Was würde denn dann passieren? Und erst wenn man das gemacht hat, wenn man diese Simulation dann auch durchgeführt hat, dann guckt man sich an, okay, und welche Infrastruktur brauche ich denn dafür, damit dieser Markt funktioniert? Das heißt, dass in diesem zukünftigen Markt dann auch die Einspeiser einspeisen können und alle, die Strom beziehen, auch tatsächlich Strom beziehen können. Wie fließt der Strom von A nach B? Das ist dann sozusagen der letzte Schritt in diesem dreischrittigen Verfahren der Stromnetzplanung.
Und macht man das alles händisch oder hat man da einen Supercomputer, der da mit Daten gefüttert wird und am Ende spuckt er aus, aha, von dort nach dort muss eine neue Leitung her oder muss eine Leitung verstärkt werden.
Also händisch macht man natürlich gar nichts, sondern da wird viel nachgedacht. Und dann gibt es tatsächlich auch viele Computer. Den einen Supercomputer gibt es nicht, sondern wir kooperieren im Bereich der Netzplanung auch ganz stark zwischen den Netzbetreibern. Das heißt, es gibt per se schon mal viele Computer, unterschiedliche Unternehmen, die da arbeiten, die da zurande gebracht werden müssen. Aber es ist schon tatsächlich auch sehr viel Rechenleistung, die dahinter steht, weil diese ganzen Simulationen, diese ganzen Netzberechnungen erfordern schon viel Rechenleistung. Insofern muss das auch stimmen. Und auch die Eingangsdaten, die man dafür braucht, müssen natürlich in strukturierten Formaten bereitgestellt werden. Auch das schafft heute die Digitalisierung und würde so händisch gar nicht funktionieren.
So Eingangsdaten, von denen du gesprochen hast, das ist zum Beispiel Ausbau von Erneuerbaren. Was gibt es da an Zielvorgaben oder auch mit welchem zukünftigen Stromverbrauch rechnen wir? Gibt es noch andere Eingangsgrößen, die so ganz entscheidend sind für so eine Netzplanung?
Ja, es sind tatsächlich auch die Kostendaten, die man dafür braucht, um dann eben auch zu verstehen und zu simulieren, wie denn dann der Strommarkt funktionieren würde. Und dazu gehören natürlich auch technologische Fragestellungen. Und wie geht es denn weiter?
Wie viel Wasserstoffelektrolyseure gibt es und solche Fragen?
Das gehört alles mit dazu. Und die sind sehr granular. Wir machen die Netzplanung typischerweise in einem Stundenraster. Das heißt, wir gucken uns dann so ein Planungsjahr im Stundenraster an, also 8.760 Stunden, die dann alle einzeln dann betrachtet und durchgerechnet werden müssen, diese Stunden. Und entsprechend braucht man natürlich auch für alle 8.760 Stunden dann Daten. Also zum Beispiel Wetterjahre braucht man dafür und man braucht Verbrauchsdaten. Wie entwickelt sich denn der Verbrauch über so ein Jahr? Was passiert denn in so einem Jahr? Wann ist ein Feiertag und vielleicht der Stromverbrauch niedrig? Und wann ist ein Wochentag, wo hoher Verbrauch besteht, weil es vielleicht auch kalt ist?
Und am Ende des Tages ergibt sich dann tatsächlich sozusagen das Bedürfnis nach einzelnen Leitungen, die dann verstärkt oder neu gebaut werden müssen. Weil man so eine Lastflussberechnung dann daraus erstellt und dann.
Absolut. Und das kann sich für einzelne Stunden so ergeben, wo man dann vielleicht noch sagen würde, von wegen, naja, wenn in einem Jahr in einer Stunde eine Leitung gebraucht wird, dann würde man die dafür sicherlich nicht bauen. Aber wenn die Leitung dann vielleicht schon 100 Stunden gebraucht wird, dann muss man darüber nachdenken.
Du hast es eben schon erwähnt, wir machen das als 50 jetzt nicht alleine, sondern die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber zusammen erstellen regelmäßig in Abstand von 2 Jahren einen sogenannten Netzentwicklungsplan. Sehr großes Werk mit sehr vielen Seiten, mit vielen Projektbeschreibungen auch, wo also jedes einzelne Ausbauprojekt dann auch genau beschrieben wird. Welche Bedeutung hat dieses Werk für die Netzplanung?
Das ist enorm wichtig. Das ist natürlich für uns selber enorm wichtig, weil das ist unser Planungswerkzeug. Nicht nur das Ergebnis ist wichtig, sondern auch der Weg hin zu diesem Ergebnis, weil da steckt halt die ganze Arbeit drin, da steckt die ganze Logik drin. Warum brauchen wir bestimmte Leitungen? Was würde sich ändern, wenn sich an den Rahmenbedingungen etwas ändert? All das gehört dazu. Aber dann ist es natürlich auch für die Welt um uns herum sehr, sehr wichtig, weil der Netzentwicklungsplan ist die Eingangsgröße für das Bundesbedarfsplangesetz. Das heißt, darauf setzt der Gesetzgeber dann wieder mit seinem Gesetzgebungsverfahren auf. Und daraus resultiert dann auch eine hohe Verbindlichkeit der Projekte, die im Netzentwicklungsplan identifiziert worden sind. Und das ist wichtig. Verbindlichkeit ist für uns wichtig, weil wir dann wissen, was erwartet man von uns, dass wir es bauen und auch bis wann. Und dann können wir uns entsprechend darauf einstellen. Aber umgekehrt ist es natürlich auch eine hohe Verbindlichkeit für die Gesellschaft. Man denke nur an Genehmigungsverfahren, die natürlich dann auch entsprechend flotter gehen sollen und auch flotter gehen können, wenn klar ist, eine bestimmte Leitung wird gebraucht, weil sie im Netzentwicklungsplan, im Bundesbedarfsplangesetz so hinterlegt ist.
Aber das, was da drin steht, ist nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt. Deswegen alle 2 Jahre guckt man sich das nochmal von vorne an und sagt, stimmt das so, was wir da angenommen haben vor 2 Jahren, oder muss man das jetzt schon wieder etwas modifizieren mit den entsprechenden Auswirkungen dann eben auf den Netzausbau. Können sich denn an diesem Prozess auch andere Experten beteiligen außerhalb unserer Welt der Übertragungsnetzbetreiber?
Absolut, und das ist sogar erwünscht, dass das passiert. Und deswegen gibt es umfangreiche Konsultationsprozesse. Also wenn wir so einen Netzentwicklungsplan erstellen, dann ist das nicht so, dass wir den ausrechnen und dann geben wir den irgendwo ab und dann ist fertig. Nein, dann wird der im Entwurf ausgelegt und konsultiert und dann hat jeder die Möglichkeit, sich das anzuschauen und sich das auch nochmal erklären zu lassen und da seine Fragen oder auch seine Anmerkungen und Vorschläge dazu zu machen. Und die werden dann auch bearbeitet, die werden angeschaut, wird geschaut, von wegen, was kann man nochmal verändern vom ersten Entwurf zum nächsten Entwurf. Und das geht dann so weiter. Auch die Regulierungsbehörde, die sich den Netzentwicklungsplan dann vornimmt und ihn dann am Ende dann auch bestätigt, auch die führt nochmal eine Konsultation durch und ermöglicht den Bürgern nochmal ihren Beitrag dazu zu leisten und ihre Fragen zu stellen. Weil die Idee ist schon, wirklich ein Werk zu schaffen, was jetzt über das Rechenergebnis eines Netzbetreibers weit hinausgeht, was wirklich etwas ist, wo wir sagen, von wegen, das ist das, wie wir in unserer Gesellschaft die Energiewende voranbringen wollen.
Und am Ende, wenn die Bundesnetzagentur es eben dann bestätigt hat, dann ist ja auch der Gesetzgeber nochmal dran, das Parlament ist dran, muss dann darüber das Bundesbedarfsplangesetz dann eben auch abstimmen und mehrheitlich das dann beschließen. Also es sind viele Zwischenschritte der Bürgerbeteiligung oder Expertinbeteiligung, der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen in diesem Prozess. Wir sind ja aber als Deutschland, haben wir hier unser Übertragungsnetz, wir sind aber in ein europäisches Verbundnetz einbezogen. Gibt es auf europäischer Ebene etwas Ähnliches, noch eine übergeordnete europäische Netzplanung?
Das gibt es tatsächlich, Volker. Da gibt es den sogenannten 10 Years Network Development Plan, also ein 10-Jahres-Netzentwicklungsplan. Klingt ganz ähnlich wie das, was wir auf der nationalen Ebene haben. Ist auch etwas ähnlich, aber natürlich nicht das Gleiche. Diese Netzplanung auf europäischer Ebene, die wird von den europäischen Übertragungsnetzbetreibern gemeinsam gemacht unter dem Dach des Verbandes, des Europäischen Verbandes der europäischen Übertragungsnetzbetreiber. Und dieser Verband hat nicht zuletzt deswegen auch eine besondere Rolle, dass er eben nicht nur einfach ein Interessenverband ist, in dem Interessen von bestimmten Unternehmen gebündelt und vertreten werden, sondern der Verband hat dadurch tatsächlich auch eine Rolle im europäischen Gesetzgebungs- und Verwaltungsverfahren, im Zusammenwirken mit der Kommission, mit der europäischen Regulierungsbehörde ACER. Und da entsteht eben auch dieser Netzentwicklungsplan, dieser 10-Jährige auf europäischer Ebene, der natürlich nicht so detailliert ist wie unser nationaler. Der macht jetzt keine Aussage im Detail darüber, wo jetzt genau welche Leitung und welches Umspannwerk hinkommen. Das würde ja auch gar keinen Sinn machen. Warum sollte man das auf europäischer Ebene so detailliert machen und warum sollten wir uns jetzt mit Portugiesischen und die Portugiesen mit unseren Lokalitäten irgendwie befassen? Aber der schaut natürlich schon sehr genau auf die Frage, ja, wie soll denn der Stromaustausch zwischen den einzelnen Ländern passieren und welche Leitungen soll es denn da geben und wie sollen die weiterentwickelt werden? Und das ist natürlich schon ein sehr großer Mehrwert, weil das umgekehrt natürlich auch wieder Einfluss darauf hat, wie wir dann national unsere Netzentwicklungsplanung weitertreiben, weil die muss das ja auch berücksichtigen. Welche Grenzübergänge sozusagen haben wir denn für den Strom auch für unsere Nachbarn geschaffen oder wollen sie noch schaffen? Und auch darüber hinaus, wie treiben wir denn die Energiewende nicht nur national, sondern auch europäisch voran?
Also dieser 10-Jahres-Plan hat dann eben auch wirklich Auswirkungen auf unseren Netzentwicklungsplan. Die Ergebnisse fließen da rein, insbesondere bei diesen Interkonnektoren, also bei den Leitungen, die die einzelnen Netzgebiete miteinander verbinden. Wir hatten es eben schon gesagt, über den Netzentwicklungsplan entscheidet am Ende ja der Bundestag. Und in all diesen Prozessen der Entstehung des Netzentwicklungsplans, da spielt ein aus 4 Buchstaben bestehender Begriff eine ganz wichtige Rolle. Und hören wir mal rein, was es damit auf sich hat.
In der Welt der Stromnetzbetreiber wimmelt es nur so vor Abkürzungen. Ein wichtiges Kürzel ist NOVA. Es bedeutet, dass Engpässe in der Stromübertragung auf möglichst effiziente Weise in dieser Reihenfolge beseitigt werden. Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau. Ich selbst bin mit diesem Prinzip gewissermaßen aufgewachsen. Wenn ich als Kind vom Bolzplatz mit aufgerissenen Stellen an der Hose oder am Pullover zurückkam, trat das Prinzip O gleich Optimierung in Kraft. Anstatt bei Karstadt neue Sachen zu kaufen, nahm meine Mutter Nadel und Faden zur Hand und stopfte die kaputten Stellen mit wenigen Stichen. Das sah dann einigermaßen okay aus. Wurde diese Optimierungsmaßnahme jedoch an meine wegen eines grauen Stars fast blinde Oma delegiert, erinnerten die Hosenbeine danach an die Narben im Gesicht des Unholds aus dem Kinofilm Frankenstein. Optimierung ist also nicht immer die beste Lösung. Bei stark aufgerissenen Hosenbeinen gingen wir zu meinem Verdruss leider immer noch nicht zu Karstadt, sondern es folgte das Prinzip V gleich Verstärkung. Hosen oder Pullover bekamen im Bereich der Knie oder Ellenbogen große Flicken aus Leder, in jüngeren Jahren gerne in Form roter Herzen appliziert. Das Prinzip V wurde auch im Fall ganz gewöhnlichen Wachstums angewendet. Meine Hosen bekamen sozusagen Jahresringe. Es handelte sich dabei um bunte Bordüren, wie sie die Hippies Ende der 60er Jahre trugen. Ich war aber gar kein Hippie. Erst wenn O und V vollständig ausgereizt waren, griff das Prinzip A gleich Ausbau. Endlich gingen wir zu Karstadt oder noch besser zu Benetton und kauften neue Hosen oder Sweatshirts. Bei Stromleitungen funktioniert das ganz ähnlich. Bevor man mit großem Brimborium für teuer Geld und in einem gefühlt endlosen Genehmigungsverfahren eine ganz neue Stromleitung plant und baut, wird im übertragenen Sinne erst einmal zu Nadel und Faden gegriffen. Man schaut sich also die bestehenden Leitungen und die Systemprozesse an und sucht nach Möglichkeiten, diese so gut es geht weiter zu nutzen und trotzdem mehr Strom übertragen zu können. Eine Möglichkeit ist der sogenannte witterungsabhängige Freileitungsbetrieb, WAFB. Die Stromtragfähigkeit von bestehenden Leitungen ist für eine Außentemperatur von 35 Grad Celsius und eine Windgeschwindigkeit von 0,6 Metern pro Sekunde normiert. Man geht also ständig von diesen Hochsommerbedingungen aus, damit die Leiterseile niemals so weit durchhängen, dass sie jemanden gefährden könnten. Wenn man mittels Wetterprognosen und Messungen jedoch die Außen- und Leiterseiltemperaturen an jedem Punkt einer Freileitung jederzeit kennt, kann man bei geringeren Außentemperaturen oder mehr Wind durchaus den Stromfluss erhöhen. Die Leitungen werden zwar wärmer, hängen aber wegen der günstigen Witterungsbestände trotzdem nicht gefährlich weit durch. Beim V wie Netzverstärkung sind zum Beispiel neue Leiterseile das Pendant zum Lederflicken an der Hose. Oftmals ist es nicht erforderlich, eine ganz neue Leitung zu planen. Stattdessen kann man bestehende 220 Kilovolt Trassen auf Systeme mit 380 Kilovolt aufrüsten und dadurch mit mehr Spannung mehr Strom transportieren. Erst wenn all diese Maßnahmen ausgereizt sind, so sieht es der Gesetzgeber vor, kommt A wie Netzausbau dran. Sprich, es gibt eine neue Hose. Leitung.
Ja, Dirk, ich hoffe, das ist sehr populär wissenschaftlich erklärt. Wir schauen uns das jetzt ein bisschen mehr durch die fachliche Brille an, die einzelnen Kürzel. Den witterungsbedingten Freileitungsbetrieb, den haben wir ja schon so ein bisschen kennengelernt. Darüber habe ich auch mit der Kollegin Flavia Wiese schon mal gesprochen. Gerne Folge Nummer 8 nochmal anhören. Mal ganz grundsätzlich, welche Optimierungsmaßnahmen gibt es denn noch über diesen witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb hinaus? Was kann man also machen, um eine Leitung mit wenig Aufwand besser auszulassen?
Der ist tatsächlich schon sehr, sehr wichtig und den nutzen wir auch sehr stark, weil, wie es ja eben in dem Einspieler auch kam, es ist natürlich so, dass das Wetter in der Regel nicht so extrem ist, dass wir 35 Grad draußen haben. Und oft sind es ja auch gerade die Zeiten, wo man große Ströme transportieren möchte, wo vielleicht das Wetter nicht so heiß ist. Insofern sollte man nicht unterschätzen. Aber es gibt tatsächlich auch weitere Möglichkeiten, die man da einsetzen kann und die wir auch sehr stark verwenden. Und das Einfachste wird manchmal so ein bisschen vergessen, sind topologische Maßnahmen. Wir haben ja Möglichkeiten, Leitungen zu schalten oder auch andere Betriebsmittel zu schalten. Und oft ist es so, dass man einfach durch geschickte Schaltungen den Strom über bestimmte Wege zwingen oder über bestimmte Wege locken kann und damit eben Engpässe im Netz ein Stück weit vermeiden kann.
Aber was heißt topologisch in dem Sinne? Topologisch stelle ich mir jetzt Berge, Hügel und Täler und so weiter vor.
Ja, das ist so ein Fachbegriff bei uns. Wir meinen damit tatsächlich, wie im Netz die einzelnen Leitungen verlaufen und welche Leitungen miteinander wie verbunden sind.
Ah, okay. Ja?
Also kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man sieht, dass irgendeine Leitung überlastet ist, aber eigentlich gibt es noch parallele Leitungen, die den Strom tragen könnten. Nur dummerweise fließt der Strom in einem zu großen Maße über diese eine Leitung drüber. Dann könnte es ja, das Beispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach, aber dann könnte es ja vielleicht Sinn machen, diese Leitung einfach abzuschalten. Dann wird sie nicht mehr überlastet, dann fließt der Strom zwangsläufig über andere Leitungen. Und wenn die den Strom tragen können, dann ist ja alles gut.
Mhm. Ganz so einfach ist es in der Regel natürlich nicht, aber so ähnlich. Jetzt hat der Wechselstrom ja diese Eigenart, dass er sich den Weg selber sucht. Ne, den kannst du ja nicht sagen, du fließt jetzt bitte über die Leitung. Der macht das ja eigentlich von alleine. Wie kann man das aber optimieren, ohne einen riesengroßen Aufwand zu betreiben? Dass der Strom dann eben genau über diese Leitung dann fließt, die tendenziell geringer belastet sind.
Aber genau das machen wir uns im Grunde mit diesen Schaltungsmaßnahmen dann auch zunutze. Klar, mein Beispiel gerade war sehr platt. Wenn ich die Leitung ausschalte, dann kann sie auch nicht mehr überlastet werden. Da hat der Strom ja keine Wahl mehr, wenn man so will. Aber wenn man zum Beispiel eine Schaltung so macht, dass der Weg von A nach B länger wird, elektrisch gesehen länger wird, also die Leitungsstücke, die dazwischen sind, mehr sind, weil man den Strom quasi über eine Umleitung zwingt, dann fließt deswegen automatisch weniger Strom über diese Leitung. Weil der Strom sozusagen so schlau ist, das ist das, was du gerade sagtest, das passiert eben dadurch, dass der Strom sich selbst seinen Weg sucht, dass er dann eben sieht, der Weg ist länger, also fließt weniger darüber und mehr irgendwie woanders her. Und dieses Prinzip, das kann man sich dann zunutze machen und sagen von wegen, okay, wenn ich gerne möchte, dass an einer bestimmten Stelle der Stromfluss reduziert wird und an einer anderen Stelle dafür verstärkt wird, dann verlängere ich durch eine entsprechende Schaltungsmaßnahme eine Leitung oder ich verkürze sie vielleicht auch. Das geht nur eingeschränkt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt beliebig da solche Einstellungen vornehmen könnten. Das gibt so ein Netz nicht her, wo ja prinzipiell jede Leitung irgendwie auch gebraucht wird und man nicht da beliebig rumschalten kann. Aber in gewissen Ansätzen geht das schon und wird auch sehr viel und auch sehr regelmäßig genutzt. Und um das Ganze noch ein bisschen mehr zu nutzen, als es ohnehin schon geht, deswegen gibt es dann noch spezielle Betriebsmittel, die da auch helfen. Das sind sogenannte Phasenschieber-Transformatoren, die genau auch dazu dienen, dem Strom sozusagen nochmal einen zusätzlichen Widerstand in den Weg zu stellen, damit eben nicht so viel Strom über eine bestimmte Leitung fließt, die vielleicht nicht so viel Strom tragen kann. Oder aber auch das Gegenteil zu tun, den Strom quasi über eine Leitung rüber zu locken und damit andere Leitungen zu entlasten. Und solche, in diesem Beispiel jetzt, Phasenschiebertransformatoren werden allein für diesen Zweck ins Netz eingesetzt, dass man solche Steuerungsmöglichkeiten dann auch hat.
Ist ein bisschen auch wie im Straßenverkehr, ne? Wenn man fährt auf der Autobahn lang, das wird angezeigt, da ist ein Stau, dann rechnet das Navi automatisch einen Umweg vielleicht über die Bundesstraße aus. Ist hier, gibt es jetzt kein Navi-System, das muss bei uns die Systemführung machen. Aber es gibt sozusagen Ausweichmöglichkeiten in diesem Netz, im Straßennetz auch und im Stromnetz gibt es solche auch. Solche Maßnahmen, solche Optimierungsmaßnahmen, welche Vorteile, aber eben auch Nachteile gegenüber den aufwendigeren, kostspieligen anderen Maßnahmen hat das?
Im Grunde gibt es wenig Nachteile. Da, wo man solche Maßnahmen anwenden kann, solche Optimierungsmaßnahmen, sollte man sie in der Regel auch tun, weil sie kosten nicht viel Geld und sie können einiges bringen und dann macht man es auch. Trotzdem muss man natürlich immer im Hinterkopf beachten, dass solche Eingriffe immer natürlich auch was mit Sicherheit zu tun haben. Also jeder Eingriff könnte natürlich im schlechten Fall dazu führen, dass es irgendwie dann doch zu einer Störung kommt, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man es geplant hat. Oder dass man Reserve aus dem System rausgenommen hat, dadurch, dass man zum Beispiel eine Leitung abgeschaltet hat, was man normalerweise sonst nicht getan hätte. Und dann fehlt einem im Störungsfall diese Leitung plötzlich. Also man sollte immer mit einer gewissen Vorsicht an solche Dinge rangehen und es auch nicht übertreiben, sodass wir unser System weiter sicher fahren. Aber wenn man das beherzigt, und das tun wir, dafür gibt es ja auch entsprechende Kriterien, die immer eingehalten werden müssen, dann ist das eine gute Sache und dann hat die eigentlich auch keine großen Nachteile.
Weil unsere Leitungen werden ja nie mit 100% gefahren, sondern immer deutlich darunter. Da ist also immer noch Luft im Spiel.
Da ist immer noch Luft und das ist auch der Grund, warum es einige solche Potenziale gibt. Aber man sollte die Luft eben auch nicht komplett rauslassen. Das sollte man sicherlich auch nicht tun.
Jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich zum V. V wie Verstärkung. Was sind so typische Netzverstärkungsmaßnahmen im Stromnetz?
Ja, eine sehr klassische Maßnahme hattest du ja eben schon angesprochen. Das ist die Anhebung der Spannungsebene, dass man in unserem Fall von 220.000 Volt auf 380.000 Volt wechselt, dann kann man die Leistung, die man über so eine Leitung transportieren kann, dramatisch erhöhen. Das wirkt also sehr, sehr stark, hat aber auch den Nachteil, dass es schon eine relativ große Maßnahme ist. Also so ganz einfach kann man eine Leitung nicht jetzt auf eine andere Spannungsebene heben. Das hängt mit den Isolationsabständen zusammen, also mit der Baugröße so einer Leitung. Das überlegt man sich gut, aber es wird viel gemacht, gerade auch, weil es natürlich effizienter ist, die Leitungen möglichst alle auf einer Spannungsebene zu haben, als auf verschiedenen Spannungsebenen.
Muss man da die Masten teilweise dann austauschen an bestimmten Stellen?
Genau. Deswegen ist das teilweise fast wie eine Neubaumaßnahme. Aber es gibt Maßnahmen, wo also dieser Charakter des Verstärkens und weniger des Bauens noch stärker im Vordergrund steht. Das ist zum Beispiel, wenn man die Masten einfach so lässt, wie sie sind, aber eine andere Beseilung vornimmt, um über diese neuen Seile, andere Seile dann einen höheren Strom fließen lassen zu können. Damit kann man sehr, sehr viel erreichen, je nachdem, was man vorher sozusagen für eine Leitung hatte. Und in vielen Fällen funktioniert das auch, ohne dass man Kuvertur, also ohne dass man sozusagen die Geometrie des Gesamtsystems irgendwie groß ändern müsste. Was dann den Vorteil hat, A, man muss wenig bauen, man muss auch wenig Geld in die Hand nehmen, es kostet auch nicht so viel Zeit. B, ist es auch für die Menschen, die in der Umgebung dieser Leitung wohnen, schön, weil die Leitung dadurch dann nicht größer wird und nicht anders aussieht oder jedenfalls nicht signifikant anders aussieht als vorher, was natürlich auch sehr schön ist. Und C ist natürlich auch für die Genehmigung von so einer Leitung dann einfacher, sondern wenn man so eine Maßnahme hat, die letztendlich an der Geometrie nicht viel ändert.
Es gibt ja auch diese Hochtemperaturleiterseile, die auch mitunter eingesetzt werden. Das ist jetzt nochmal etwas Spezielles, sind spezielle Leiterseile, die deutlich höhere Temperaturen vertragen. Ist das auch eine Verstärkungsmaßnahme oder zählt sowas dann schon letztendlich als Ausbaumaßnahme?
Absolut, das ist eine Verstärkungsmaßnahme. Das ist auch genauso etwas, aber eben mit fortschrittlicher Technologie, wie ich es gerade meinte. Weil was machen diese Hochtemperaturleiterseile? Die kann man mit hohen Strömen belasten, die werden dadurch auch heiß, so wie klassische Leiterseile auch. Aber die hängen dann nicht so stark durch, wie es ein klassisches Leiterseil tun würde. Und dieser Durchhang ist oft die betriebliche Begrenzung, die wir haben. Dass wir einfach eine Leitung nicht höher belasten können, dürfen, weil sie sonst zu sehr durchhängen würde und damit dann eine Gefahr zum Beispiel für denjenigen bringen würde, der darunter durchgehen möchte. Und wenn es einem gelingt, mit so einem Hochtemperaturleiterseil diesen Durchhang zu reduzieren bei gleicher Stromstärke, dann hat man schon gewonnen. Und dann hat man im Grunde an der Leitung ja gar nicht viel verändert. Die Leitung sieht danach genauso aus wie vorher. Nur sie hängt nicht mehr so stark durch, wenn ein großer Strom fließt.
Hat dann eben nur den Nachteil, höhere Wärmeentwicklung, hat man auch wieder Leitungsverlust. Das muss dann alles gegeneinander gerechnet werden. Was ist das Effizienteste an der Stelle? Ja, dann kommen wir noch zum letzten Punkt, also der Netzausbau oder Neubau. Was fällt da alles in diese Rubrik, wenn etwas wirklich ganz neu durch die Landschaft geplant wird oder auch andere Maßnahmen?
Das ist genau die Frage und ich bin jetzt auch kein Mensch der Definitionen. Es gibt natürlich schon sehr unterschiedliche Formen des Neubaus. Wenn man jetzt wirklich auf der grünen Wiese eine neue Leitung baut, wo noch nie eine gestanden hat, ist das natürlich was anderes, als wenn man irgendwo, wo schon eine Leitung steht, sich entschließt, eine neue Leitung hinzustellen. Und da gibt es dann auch nochmal zwei sehr verschiedene Varianten, denn man kann einmal ja sagen, okay, ich reiße die alte Leitung ab und stelle stattdessen eine neue, schönere, vielleicht auch größere, leistungsstärkere Leitung dahin. Heißt dann aber, dass ich dann für eine gewisse Zeit ohne Leitung auskommen muss. Oder aber, man sagt von wegen, nee, wir wollen nicht ohne die alte Leitung auskommen, dann müssen wir aber die neue Leitung wohl oder übel ja neben die alte Leitung stellen und auch einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten. Das sind also so die drei Varianten, die mir dazu so einfallen würden. Also man kann auf grüner Wiese eine neue Leitung bauen, man kann sie neben eine schon bestehende stellen oder man kann tatsächlich erst die alte abreißen und dann eine neue hinstellen. Dieses Abreißen und neue hinstellen ist nicht schön. Das bringt betriebliche Schwierigkeiten, weil dann fehlt einmal eine Leitung. Macht man also entsprechend auch selten. Eine neue Leitung auf grüner Wiese bauen, macht man auch eher selten. Ist genehmigungstechnisch anspruchsvoll. Und ist in vielen Fällen auch nicht nötig, weil wir verfügen ja schon über eine ganz gute Infrastruktur. Insofern ist es häufig so, von wegen, dass man irgendwie sich anschaut, okay, wo verlaufen denn schon Leitungen und wie kann man irgendwie in der gegebenen Struktur bleiben und da dann noch neu bauen oder auch vielleicht eine Kombination machen von Neubau und Verstärkung.
Ein bisschen das Bündelungsprinzip auch an
das
der Stelle.
Genau.
Die Menschen, die da wohnen, sind ja auch schon gewöhnt an diese Stromleitungen. Die haben da in der Regel kein großes Problem damit. Schwierig wird es immer, Menschen zu überzeugen, wo bisher noch gar keine Stromleitung entlang geführt wurde. Da muss man wesentlich mehr Überzeugungsarbeit dann leisten in aller Regel.
Genau, das ist ja auch für die Natur schöner. Vielfach kann man ja auch bündeln mit anderen Linieninfrastrukturen, wie zum Beispiel Autobahnen oder Bahnstrecken. Sowas versuchen wir natürlich dann auch.
Gibt es denn so eine, mal so Pi mal Daumen, wir haben ja mehrere Tausende oder Tausende von Kilometer Ausbaubedarf, die auch im Netzentwicklungsplan festgestellt worden sind. Kann man sagen, so ungefähr prozentual, wie viel Kilometer entfallen aus Neubau auf Verstärkung und auf Optimierungsmaßnahmen?
Also 12.000 Kilometer ist, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, der Bedarf an zusätzlichen Leitungen, und nur die Hälfte davon ist wirklich Neubau. Ich würde mal sagen, nein, nur die Hälfte, das ist ja schon eine ganze Menge. Immerhin 6.000 Kilometer wären es da dann. Aber da muss man auch hinzu noch sagen, dass diese Zahl sehr stark dadurch getrieben wird, dass wir Gleichstromleitungen bauen, die dann auch als Erdkabel verlegt werden, also gar nicht die klassischen Freileitungen, und dass wir auch offshore viele Leitungen verlegen, also in der See. Und wenn man die alle mal rausnehmen würde und jetzt wirklich mal darauf schaut, wo werden dann tatsächlich neue Freileitungen gebaut, habe ich jetzt die Zahl nicht parat, dann wird man aber feststellen, das sind eigentlich sehr wenige. Und so richtig auf grüner Wiese, Volker, wie wir es eben diskutiert haben, also da ist noch nichts und wir bauen eine neue Freileitung dahin. Diesen Fall gibt es nur ganz, ganz selten. Wir haben ein Projekt, ein Vorhaben im 50-Hertz-Netzgebiet, wo wir wirklich eine neue Leitung bauen. Und selbst diese Leitung ist aber teilweise gebündelt mit bestehenden Leitungen und nur auf einzelnen Abschnitten dann wirklich ein Neubauvorhaben auf grüner Wiese.
Aber es gibt noch etwas bei dem ganzen Thema Stromnetzausbau, was immer so ein bisschen im Schatten steht, weil man denkt immer an Leitungen von A nach B. Aber es gibt auch die Umspannwerke, die Knotenpunkte. Welche Rolle spielen dann in dem Stromnetz der Zukunft, an dem wir ja jetzt bauen, die Umspannwerke, diese Netzknotenpunkte? Was muss da noch gemacht werden an Maßnahmen?
Ja, zunächst mal ist ja so ein Umspannwerk ein Ding, wo Umspannung bereitgestellt wird. Da wird also eine andere Spannungsebene an unsere hohe Spannungsebene angeschlossen. Das heißt, da können drüber Netze oder Verbraucher oder auch Erzeuger an das Netz angeschlossen werden. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Funktion, weil ohne das würde unser Netz überhaupt keinen Sinn machen, wenn wir nicht irgendwelche Verbraucher, irgendwelche anderen Netze, irgendwelche Kraftwerke an unser Netz angeschlossen hätten. Und mit der Energiewende werden das natürlich auch mehr und werden das auch andere. Insofern brauchen wir auch viele, viele neue Umspannwerke und müssen die bestehenden Umspannwerke auch weiterentwickeln, vergrößern, erweitern. Das ist eine ganz wichtige Funktion, eben um mehr Umspannkapazität bereitzustellen. Und daneben, genau wie du es gerade sagtest, sind diese Umspannwerke aber auch die Knotenpunkte, wo halt verschiedene Leitungen zusammenkommen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass da auch Transformatoren stehen, dass da auch umgespannt wird. Und wenn man neue Leitungen baut und wenn man die Kapazitäten von Leitungen erhöht, dann muss man natürlich auch immer diese Knotenpunkte mitdenken, dass sie das dann eben auch entsprechend beherrschen können. Also auch da spielen Umspannwerke natürlich eine ganz wichtige Rolle, im Sinne von, wie sagen das, im Sinne von Schaltanlagen, dass man dort eben schalten kann, dass man dort Leitungen zusammenführt und dann eben auch wieder abgehen lässt.
Und diese Umspannwerke werden in Zukunft auch noch mit Anlagen ausgestattet, die man bisher nicht so hatte im System. Da hat man vor allem Trafos, Schaltanlagen. Jetzt haben wir aber zukünftig auch noch solche Anlagen zur Blindleistungskompensation, haben wir ja auch im Podcast auch schon drüber gesprochen. Also neue
Assets. Die Phasenschiebertransformation, die ich eben genannt habe,
genau, stehen auch in Umspannwerken. Also da kommen noch einige technische Einrichtungen hinzu, die man bisher so nicht gesehen hat. Auch die großen Konverteranlagen, die eben an beiden Enden einer Gleichstromverbindung stehen, sind dann eben auch in Umspannwerken angesiedelt, sind große Hallen, so groß wie eine Turnhalle. All das wird eben zukünftigen Umspannwerken eben auch häufiger zu sehen sein und dann natürlich in gewisser Weise auch die Landschaft ein bisschen mehr prägen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ich wollte noch mal ein paar Punkte ansprechen, weil das in der Diskussion um den Stromnetzausbau auch immer so eine Rolle spielt. Da ist ja oftmals auch von den Kritikern, die es ja am Stromnetzausbau auch gibt, immer die Rede davon. Das heißt, der ist ja überdimensioniert. Da wird immer der Vorwurf erhoben, dass so wie wir das Stromnetz ausbauen, praktisch darauf auslegen, jede irgendwo erzeugte Kilowattstunde von einer Solaranlage, von einem Windrad oder von einem Kraftwerk dann auch transportieren zu müssen. Wo ist eigentlich das richtige Maß beim Stromnetzausbau? Also wo sagen wir, wie viel Strom wollen oder soll dieses Netz denn transportieren? Jede Kilowattstunde oder sagen wir 80% oder 50% oder 90%? Wie wird das ausgelegt?
Ja, das ist gar nicht so einfach und die ganz konkreten Zahlenwerte habe ich jetzt auch gar nicht alle so im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall definitiv schon mal so, dass wir natürlich nicht das Stromnetz für jeden beliebigen Bedarfsfall auslegen, weil das hatten wir auch eingangs drüber gesprochen, das wäre ja verrückt, wenn man irgendwie einmal im Jahr mal eine Stunde oder vielleicht sogar seltener als einmal im Jahr mal eine Stunde hat und dafür würde man jetzt eine neue Leitung bauen oder ein neues Umspannwerk bauen. Das macht man natürlich nicht, sondern man schaut natürlich schon von wegen, ist das denn wirklich ein Bedarf, der auch über einen längeren Zeitraum dann einmal ansteht, wo es sich auch für lohnt, etwas zu tun, weil sonst sollte man es natürlich nicht tun. Und dann ist es tatsächlich so von wegen, dass wir in der Netzplanung schon direkt solche Eingangsgrößen vorgeben und sagen von wegen, okay, eine Leitung zum Beispiel wird nur dann in Betracht gezogen, wenn zum Beispiel über 50 Stunden, über 100 Stunden auch wirklich ein Bedarf ermittelt wurde. Und dann ist die Frage von wegen, okay, was genau löst jetzt sozusagen diesen Bedarf aus? Da gibt es noch viele, viele Fragen, die man dann noch theoretisch dann da diskutieren kann, bevor man dann wirklich an dem Punkt ist. Aber das spielt schon eine große Rolle. Und ein anderer Parameter, der auch eine große Rolle spielt, ist die Frage, wie viel Redispatch, wie viel Engpassmanagement soll denn gemacht werden, darf denn gemacht werden? Ich meine, das kennt man ja vor allen Dingen aus der Kostendiskussion. Keiner möchte gerne Redispatch haben, weil es kostet viel Geld. Also soll der Redispatch vermieden werden. Also wir wollen möglichst keine Engpässe im Netz haben. Das ist ja auch so richtig. Aber im Grunde wollen wir natürlich schon auch eine gewisse Menge von Engpässen zulassen. Weil wenn wir das nicht täten, müssten wir ja noch mehr Netzausbau machen. Und dann gibt man eben vor in der Netzplanung und sagt von wegen, okay, wir wollen so die oder jene Energiemenge an Engpassenergie zulassen, einfach um zu vermeiden, dass wir zu viel Netzausbau betreiben müssen.
Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, Redispatch-Maßnahmen im Prinzip das Herunterregeln von Kraftwerken vor einem Netzengpass und das Heraufregeln von, sagen wir mal, in dieser Situation Ersatzkraftwerken hinter dem Netzengpass, damit eben die Stromversorgung dann auch sichergestellt ist. Jetzt sehen wir ja momentan, dass wir wieder einen enormen oder einen steigenden Zubau an erneuerbaren Energienanlagen haben im System. Das ist ja auch gewollt, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Da gibt es ja auch politische Vorgaben. Es ist gesetzlich auch vorgegeben, Ausbau von Windenergie auf dem Meer. Es soll einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Strom im Netz geben. Und das führt aber dazu, dass zu bestimmten Zeiten immer mehr Solarstrom zum Beispiel in unsere Netze eingespeist wird und zu bestimmten Zeiten immer mehr Windstrom eingespeist wird. Und es ist absehbar, dass es natürlich nicht alles über die Stromnetze dorthin transportiert werden kann, wo es gebraucht wird, beziehungsweise zu bestimmten Zeiten sogar mehr Strom erzeugt wird, als überhaupt verbraucht werden können genau in dieser Sekunde. Also braucht man Speichersysteme in diesem System. Vielleicht gehen wir darauf nochmal kurz ein, welche Speichersysteme sind denn für unser Stromsystem sinnvoll und können sozusagen helfen, diese Erzeugung etwas nochmal zu glätten und die Schwankungen abzufedern, sodass wir nicht solche hohen Peaks haben einerseits und auf der anderen Seite Phasen haben, wo wir fast gar keine Erzeugung aus erneuerbaren Energien haben.
Ja, vielleicht nochmal einen Schritt vorher nochmal angefangen. Wir laufen ja in ein System rein, wenn wir den Strom komplett mit Erneuerbaren erzeugen, wo wir genau wie du sagst, wo wir in einigen Zeiten sehr, sehr, sehr viel mehr Strom produzieren, als wir verbrauchen oder überhaupt verbrauchen können, selbst wenn wir es denn wollten. Sehr, sehr viel mehr. Warum betone ich das so? Weil auch Speicher werden dieses Problem nicht vollständig lösen können. Wir werden aller Voraussicht nach nicht in der Lage sein, den Strom zu Spitzenzeiten, wenn die Sonne hoch am Himmel steht und kein Wölkchen am Himmel ist und wir aber gleichzeitig wenig Verbrauch haben, um diesen Strom dann, der dann überschüssig ist, einspeichern zu können. Das wird nicht funktionieren. Das ist so ähnlich wie mit den Leitungen auch. Es macht dann am Ende einfach keinen Sinn mehr, für bestimmte Zeiten noch Speicher zu bauen, vorzuhalten, die nur in Extremsituationen gebraucht werden. Also insofern müssen wir uns schon auf eine Situation einstellen, wo das einfach immanent mit enthalten ist, dass man auch mal Zeiten hat, wo einfach mehr erneuerbaren Strom produziert werden könnte, als dann tatsächlich gebraucht, genutzt, transportiert werden kann. Und das ist ja auch eine gute Nachricht, weil das spart dann ja auch entsprechend wieder Investitionen, spart Leitungen, spart Speicher, spart Umspannwerke, verschandelt weniger die Landschaft. So. Und die Speicher sind jetzt eine gute Nachricht, weil ein Stück weit kann man dieses Problem natürlich jetzt mindern, dadurch, dass man eben überschießenden Strom einspeichert und dann zu späteren Zeiten wieder verwendet. Das war bis vor einigen Jahren noch gar nicht so stark im Vordergrund, weil die Möglichkeiten, elektrischen Strom zu speichern, hat es zwar immer schon gegeben, sind aber recht aufwendig, sind recht teuer und machte man deswegen eigentlich eher in Ausnahmesituationen.
Also der Klassiker ist das Pumpspeicherkraftwerk,
was so in Tageszyklen nachts früher dann den Strom eingespeichert hat, weil da verbrauchte man wenig Strom und tagsüber wurde der Strom dann wieder ausgespeist. Der absolute Klassiker hat man gemacht, macht auch Sinn, macht aber nur im begrenzten Maße Sinn. Damit kann man nicht die Stromversorgung eines Landes organisieren. Damit kann man ein bisschen Optimierung betreiben. Und das kann man auch heute. Heute macht man es umgekehrt. Heute speichert man tagsüber ein, wenn die Sonne scheint, und dann kann das nachts wieder ausgespeichert werden, wenn die Sonne nicht scheint. Insofern ist ein Pumpspeicherwerk eine feine Sache, weil es auch so eine Besonderheit des Strommarktes, des Stromsystems in der Vergangenheit, dass Strom schlecht speicherbar war. Ganz anders als bei Kohle. Da schüttet man die Kohle auf die Halde und kann sie da liegen lassen, bis man sie braucht. Auch bei Gas ist es erstaunlich einfach. Und wir haben erstaunlich große Gasspeicher in Deutschland, die große Teile unseres Jahresbedarfs an Gas decken können. Bei Strom ist das ganz anders. Da können wir fast nichts decken. Die Speicher sind so klein, dass die fast keine Rolle spielen, wenn man sie in Beziehung setzt zu dem Jahresstromverbrauch in Deutschland. Das ändert sich gerade ein bisschen durch die Batterien, die du angesprochen hattest. Weil jetzt mit den Batterien und dem Preisverfall für Batterien es Speicherungsmöglichkeiten gibt, relativ kostengünstig, die es bis vor einigen Jahren noch nicht gab. Und das nehmen natürlich auch alle wahr und das wird im Moment viel diskutiert. Und da überlegt man jetzt, was kann man denn damit Gutes anstellen? Und damit kann man in der Tat viel anstellen. Damit kann man nämlich gerade solche kurzfristigen Probleme gut lösen. Wir haben ja das Thema als Netzbetreiber, dass wir kurzfristige Schwankungen ausgleichen müssen.
Also mittags die Solarspitzen, hohe Einspeisung von
PV. Ich meinte jetzt sogar noch kürzer. Jetzt richtig kurz, im Minuten, vielleicht sogar im Sekundenbereich. Dafür musste früher ganz aufwendig dann in Kraftwerken bestimmte Leistung freigehalten werden, damit die dann aktiviert werden konnte oder damit dann runtergefahren werden konnte. Das können jetzt Batterien super gut übernehmen und machen sie auch ein Stück weit schon. Das perfekte Betriebsmodell für Batteriespeicher. Jetzt sprachest du gerade die Tagesspeicher an. Das wird jetzt interessant werden in den nächsten Jahren, wie weit Batterien sich auch dafür gut eignen. Können Batteriespeicher dann Pumpspeicherkraftwerke ablösen oder ergänzen? Ich könnte mir vorstellen, dass das funktionieren wird. Aber im Moment sind wir da noch nicht. Im Moment sind die Speicherkapazitäten der Batterien im Grunde noch zu klein, als dass die so einen ganzen Tagesbedarf irgendwie sinnvoll abdecken könnten. Aber der technologische Fortschritt, der wird es zeigen, das wird vielleicht kommen. Und dann haben wir damit natürlich eine sehr interessante Technologie für diese kurzfristigen Solarspitzen im System, dass wir die dann etwas sinnvoller noch werden verwenden können, als das ansonsten der Fall wäre.
Gibt es denn auch Langzeitspeicher, die berühmt-berüchtigten Dunkelflauten, vor denen jeder ja irgendwie Angst hat, da wird ja eine gewisse Angst auch manchmal geschürt, die bei diesen Dunkelflauten helfen können?
Genau darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Die Dunkelflaute kann ja leider etwas länger als einen Tag anhalten. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie so banal, ist aber tatsächlich ein Problem. Weil man dann natürlich wenn man das Problem mit einem Speicher lösen wollte, bräuchte man einen Speicher, der eben auch über mehr als einen Tag, vielleicht über eine Woche, dann Energie beinhaltet, die dann ausgespeichert werden kann. Das ist nach wie vor schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass Batterien das in den nächsten Jahren werden leisten können. Das geht heute eigentlich nur mit saisonalen Speicherkraftwerken, also die berühmten Stauseen, die können sowas leisten. Darüber hinaus geht es heute eigentlich nicht. Batterien vermute ich auch eher, wird in den nächsten Jahren nicht der Anwendungsfall sein, aber Wasserstoff. Wasserstoff könnte natürlich eine weitere Technologie sein, die in den kommenden Jahren dann auch solche, wir nennen das saisonalen Speichertechnologien stellt, wo man dann Energie für eine Woche oder vielleicht auch für ein ganzes Jahr, für einen ganzen Jahreszyklus irgendwie einspeichern kann, so wie im Stausee.
Damit kommen wir wieder zurück zum Thema des Netzausbaus. Es gibt ja inzwischen die Grundzüge eines Wasserstoffkernnetzes, sind skizziert und auch gesetzlich sind auch beschlossen worden. Was bedeutet das für die Stromnetzplanung der Zukunft? Muss man, die ja bisher so ein bisschen unter sich war, da gab es gewisse Schnittmengen zu den Gasnetzen, zu den Erdgasnetzen, aber nur in einem geringen Umfang. Jetzt hat man für den jetzigen Netzentwicklungsplan mal so eine gemeinsame Bedarfsplanung tatsächlich gemacht, was die Bedarfe angeht an Wasserstoff in Zukunft und an Stromverbrauch, um damit das Stromnetz und das Gasnetz in Zukunft einigermaßen synchron geplant werden können. Was bedeutet das aber im Hinblick auf das zukünftige Wasserstoffnetz? Muss Stromnetz und Wasserstoffnetz extrem miteinander verzahnt werden? Muss das dann gemeinsam geplant werden?
Also man sollte sicherlich jede Infrastruktur irgendwie gemeinsam auch mit der anderen denken. Aber es sind natürlich schon sehr grundsätzliche Fragen, die erstmal beantwortet werden müssen. Wir sprachen eingangs über die Stromnetzplanung insgesamt und über die Frage der Eingangsparameter dafür. Da ist es zunächst natürlich schon erstmal ganz wichtig zu klären jetzt für die Zukunft, wie viel grünen Wasserstoff wollen wir denn in Deutschland produzieren mit erneuerbaren Energien und wie viel grüner Wasserstoff soll denn aus dem Ausland importiert werden? Weil das macht natürlich einen Riesenunterschied für die Infrastruktur, ist ja klar. Ne? Also sowohl für die Wasserstoffinfrastruktur macht das einen großen Unterschied, ob ich jetzt an einem Anlandungspunkt an der Grenze irgendwie die Pipeline habe und dann den Wasserstoff ins Land bringe oder ob ich von einem Elektrolyseur, der irgendwo im Land dort steht, wo die Erneuerbaren produzieren, den Strom in das Wasserstoffnetz einspeise. Aber für die Strominfrastruktur macht das natürlich auch einen Riesenunterschied, wie das denn mit der Wasserstoffproduktion oder eben auch Nicht-Wasserstoffproduktion passieren wird, wenn der Wasserstoff stattdessen importiert wird. So, und speziell bei der heimischen Wasserstoffproduktion ist es dann natürlich wichtig für das Stromnetz, wo wird er produziert? Jetzt würde man als Netzer sagen, ja, am besten da, wo wir den Strom im Überschuss zur Verfügung haben. Da kann man doch gut damit Wasserstoff herstellen und dann transportieren wir den Wasserstoff. Dann habe ich auf der Stromnetzseite damit kein Problem.
Also das hieße dann vorwiegend eben im Norden Deutschlands an der Küste, wo der großes Aufkommen ist an Windstrom von den Offshore-Windparks. Das
genau.
Wäre so eine genau. Örtlichkeit.
Ja, klingt sehr einfach, ist auch ein Stück weit sehr einfach. Aber die Realität sieht dann ja doch immer noch ein bisschen komplizierter aus. Wir sehen zum Beispiel jetzt gerade auch in der Hochlaufphase, dass es natürlich Unternehmen gibt, die wollen jetzt auf Wasserstoff umstellen. Aber die Wasserstoffinfrastruktur ist noch nicht da. Die hätten also gerne einen Elektrolyseur bei sich auf dem Hof. Weil sonst haben sie keinen Wasserstoff. Wie geht man denn damit um? Meine These, wenn wir den Wasserstoffhochlauf organisieren wollen, dann werden wir auch solche Lösungen irgendwie ermöglichen müssen, weil sonst haben wir so ein Henne-Ei-Problem, dass eventuell gar kein Wasserstoff kommt, weil wir einfach diese Übergangszeit nicht schaffen. Und da werden wir sicherlich ein bisschen flexibler sein müssen. Und dann gibt es auch noch einen anderen Aspekt, dass für einen Netzbetreiber Elektrolyseure auch ein sehr schönes Betriebsmittel sein können, weil sie auch mithelfen können, das Netz auszuregeln, wenn man sich geschickt dabei anstellt. Heißt aber wiederum, dass die Elektrolyseure nicht alle oben nur an der Küste stehen sollten, sondern irgendwie auch ein wenig verteilt sein sollten, damit sie dann im Netz auch, ich sag mal, an den richtigen Punkten zur Verfügung stehen. Also auch solche Dinge sollte man mit bedenken. Heißt aber nicht, dass es im Grundsatz schon richtig ist. Man sollte die Elektrolyseure dahin stellen, wo man auch den grünen Strom hat.
Vielen Dank, Dirk. Schönes Schlusswort ist das gewesen. Vielen Dank dafür, dass du hier ein bisschen Einblick gegeben hast in die Stromnetzplanung und auch in die erweiterten Planungen im Zusammenspiel mit Wasserstoff. Auf den Netzentwicklungsplan an sich werde ich in einer späteren Folge dieses Podcasts noch einmal zurückkommen und etwas näher beleuchten, wie er entsteht, welche Stufen er durchläuft und welche Relevanz er für jeden Einzelnen am Ende für uns hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Verteilt gerne Sternchen für diesen Podcast bei Spotify oder auf einer der anderen Plattformen. In 2 Wochen geht es hier weiter. Dann geht es um das Erdkabel. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.